Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, heute wieder auf einen Sonntagabend nach unserem Spiel zu Hause gegen St. Pauli. Borussia hat das Spiel 2-0 gewonnen. Ein Ergebnis, worüber wir uns alle sehr, sehr freuen, glaube ich, und ja, worüber wir sprechen möchten. Auch heute bin ich wieder nicht allein. Ich freue mich sehr, dass der Holger aus Münster mit dabei ist. Und ja, Holger, wie hast du das Spiel gesehen? Ich hoffe erstmal, dir geht's gut. Ich hoffe, du freust dich natürlich über die Punkte, wovon ich stark ausgehe. Und ja, wie ging's dir? Es gab ja doch die ein oder andere Überraschung, über die wir gleich sprechen können.
Hallo Björn, hallo nach draußen. Mir geht's sehr gut. Schöne Grüße aus Münster. Jetzt ist hier ein wundervoller, sonniger Tag. Gestern sah es nicht so schön aus, aber am Freitag hatten wir, glaube ich, alle gute Laune nach dem Spiel. Wichtige 3 Punkte nach dem 2-0-Pflichtsieg gegen einen harmlosen Gegner. Allerdings konnte man das im Vorfeld ja auch nicht erwarten, dass es dann doch relativ problemlos für uns war, diese 3 Punkte zu holen. Es war nicht immer schön anzusehen, aber bis auf die 37. Spielminute. Aber am Ende haben wir es relativ leicht gezogen und ist auch mal schön, relativ entspannten Abend zu genießen, ohne dass man viel zittern muss. Wie hast du es gesehen?
Ja, das stimmt. Also alles in allem unterm Strich ein absolut verdienter Sieg, das muss man sagen. Aber es gab eine Phase im Spiel, wo ich dann wirklich dachte, es wird jetzt doch wieder ein sehr beschwerlicher Weg werden. Wir sind ja sehr gut ins Spiel reingestartet. Und nach dieser Drangphase am Anfang ist es ja dann doch wieder so ein bisschen abgeflacht. Ne? Pauli hatte da mehr Kontrolle reinbekommen. Und ja, da habe ich tatsächlich ganz kurz mit dem Hadern begonnen, weil ich mir dachte, mal hoffentlich lässt Borussia sich da jetzt nicht hinten reindrücken und Pauli immer mehr ins Spiel reinkommen. Danach sah es ja tatsächlich kurze Zeit aus. Aber alles in allem war das sehr, sehr souverän, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Also wenn ich jetzt mal überlege, Pauli hatte diesen einen guten Abschluss in der ersten Halbzeit, ne, wo du wirklich sagst, der kann auch gut und gerne reingehen. Da hatten wir schon ein bisschen Dusel, dass der Angreifer von St. Pauli, Fujita war es, glaube ich, dass er da irgendwie nicht sauber zum Abschluss gekommen ist bei dieser flachen Hereingabe. Ja, weil er eben dann doch aus sehr kurzer Distanz abschließen konnte. Aber auch da wieder Chapeau an Monikolas, wie der da reagiert hat. Das sah zuerst so aus, als wenn der ein bisschen weggerutscht ist, aber trotzdem kriegt er da die Hand noch an den Ball. Also den hat er auch stark gehalten. Und ja, unterm Strich war es dann, wie gesagt, absolut verdient, völlig souverän. Und ja, über die Tore können wir gleich nochmal sprechen. Die waren, fand ich nämlich schon auch recht besonders. Und ja, aber lass uns vielleicht erstmal mit der Aufstellung starten, wie wir das sonst auch machen. Mir ging es nämlich tatsächlich so, dass ich mit der Aufstellung überrascht wurde. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir diese Aufstellung sehen werden. Zum einen, weil Franck Honorat auf der Bank saß, der ja, so ehrlich muss man sein, wirklich in den letzten Wochen seinen Ansprüchen hinterherhinkt und hinterherrennt. Stattdessen haben wir eine neue Offensive hinter Tabakovic gesehen, mit Bolin und mit Moja standen quasi beide jungen Spieler in der Startformation, die sich in den letzten Wochen die Position ja immer gegenseitig streitig gemacht haben. Und ja, Kevin Stöger ist wieder gestartet, Rocco Reitz war ja gesperrt und da hätte ich tatsächlich vermutet, dass dann doch Philipp Sander eins nach vorne rutscht. Das war aber tatsächlich nicht der Fall. Als ich mir dann aber die Reservebank angesehen hatte, habe ich gesehen, Kota Takay nicht auf der Bank war. Und vermutlich war das dann auch eben genau der Grund, ne, weshalb man sich da dafür entschieden hat, dass Philipp Sander doch wieder die rechte Innenverteidigerposition, ja, dass der die übernommen hat und eben nicht im Zentrum angesiedelt war. Die Personalien, Holger, wie hast du auf die geblickt? Also hat dich das überrascht, dass Moja und Bolin starten beispielsweise und dass Stöger wieder auf der 6 steht?
Es hat mich total überrascht, dass Bolin und Moja angefangen haben. Ich fand es super, absolut cool. dass er den Jungen eine Chance gibt, den jungen Wilden da vorne. Die Dreierkette ist jetzt mittlerweile gesetzt. Ist ja auch bei manchen Spielen wirklich eine gute Dreierkette. Vor allem gegen Gegner wie St. Pauli oder gegen Union Berlin stehen sie wirklich bombenfest. Stöger hat mich auch so ein bisschen überrascht. Also er hat sich ein bisschen festgespielt. Viele haben ja auch prognostiziert, dass vielleicht Neuhaus reinrutscht, aber ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Und man muss auch sagen, am Ende war es auch ein Sieg des Trainers, der genau richtig aufgestellt hat und hinterher auch genau richtig eingewechselt hat. Also das war wirklich mal sich klug ausgedacht, das Ganze. Die beiden Neuen waren in Ordnung, haben das ganz solide gemacht. Teilweise war Moja noch hinter Skelly positioniert. Ich weiß nicht, ob das so angedacht war, aber kein Problem. Moja ist auch gelaufen wie ein Wahnsinniger, muss man sagen. Also da sieht man mal, wenn man 17 Jahre alt ist, dass man dann doch ein bisschen mehr Benzin im Tank hat scheinbar. Und ja, am Ende gibt der Sieg natürlich dem Trainer komplett recht mit dieser Aufstellung. Und ich hoffe, wir sehen die beiden jungen Leute da vorne noch öfters mal.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Beide sehr flinke Spieler mit viel Tempo, wahnsinnig dribbelstark. Also das ist sehr, sehr vielversprechend. Denen gehört auf jeden Fall die Zukunft. Du hast gerade eben eine Personalie angesprochen, die ich ganz gerne nochmal aufgreifen würde und auch noch ein paar Worte zu sagen möchte, weil ja, das ein Spieler ist, der in den letzten Wochen eigentlich nicht so gut weggekommen ist und über den ich auch in der ersten Halbzeit erstmal wieder das ein oder andere Mal geschimpft hatte, nämlich Joe Skelly. Du hast es richtig angesprochen, der war verdammt offensiv. Ich habe irgendwann zu Philipp auch gesagt, Mensch, was macht der so weit vorne? Also der war ja teilweise wirklich mit einer der Ersten, der angelaufen ist und das als rechter Schienenspieler. Das hat mich sehr gewundert. Ich muss aber sagen, mit zunehmender Spieldauer wurde der besser und besser. Und ohne Joe Skelly hätten wir das 2-0 nicht erzielt. Ne? Also dass wie der da in der Szene drin bleibt und der das vorbereitet, das war schon verdammt gut. Und an der Stelle muss ich auch einfach mal sagen, das hat er wirklich gut gemacht und da hat er mich sehr, sehr positiv überrascht mit.
Ja, ich weiß auch genau, welche Szene du meinst, wo du am Hadern warst oder dich aufgeregt hast. Das war nämlich die Riesenchance von St. Pauli, wo er einfach den Spurt in die Tiefe nicht mitgegangen ist.
Genau.
Also es war so einfach, wie die da irgendwie reingespielt haben. Da habe ich auch sehr, ja, wie soll ich sagen, am Fluchen über Skelly. Aber ja, am Ende geht ein Spiel natürlich viel länger und das ist eine Szene gewesen und das restliche Spiel war ja dann recht souverän, muss man sagen. Also die Leistung war ja absolut in Ordnung von Skelly.
Ja, definitiv. Also alles in allem war es, fand ich, vor allem, wenn du dir die komplette Mannschaft anguckst, eine Einheit, die auf dem Platz war, die gut gespielt hat. Und ja, das hat tatsächlich sehr viel Lust auf mehr gemacht. Und ja, dann blicken wir mal auf einen ganz besonderen Moment, nämlich auf unser 1-0. Wie oft haben wir in den letzten Wochen darüber gesprochen, Holger, dass die Standardsituationen besser genutzt
ja.
werden müssen? Und
er hat
ja,
uns gehört.
Genau, er hat uns gehört und er hat ja danach im Interview auch gesagt, es wurde ja trainiert. Ne? Also sie haben das ja explizit geübt. Und
schön, dass sie auch sowas trainieren.
Genau, wir wurden erhört und ja, mit dem Geist von Juan Arango hat dann ja, Kevin Stöger einen wirklich wunderschönen Freistoß aus großer Distanz genau in den Winkel reingehämmert. Und das sind genau die Szenen, die wir uns von ihm alle wünschen und auch erhofft haben. So ehrlich müssen wir ja sein. Also, dass der das kann, sowohl Freistöße als auch einfach den Abschluss aus dem Spiel rauszusuchen, das wissen wir. Deswegen haben wir den so gefeiert, als er gekommen ist. Und ja, jetzt hat er das bewiesen, dass er das auch kann. Und da kann er meiner Meinung nach genauso weitermachen, oder? Hätten
ja,
wir, glaube ich, nichts gegen.
Absolut. Also der Freistoß war wirklich ein Gemälde. Arango-Vibes, absolut. Was meinst du denn, wie die Entfernung war? Haben die es hinterher nochmal gesagt? Hättest du gesagt 25 Meter?
Die hatten es gesagt, ich glaube 29 Meter waren es.
29
gewesen.
Sogar, wow, wow.
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine so in der Reichweite war das.
Ja, das war wirklich die Schusstechnik und die Geschwindigkeit, da hat alles gepasst. Das war wirklich ein ganz großer Moment und vielleicht sogar das Tor der Saison. Also mir fällt jetzt spontan auch irgendwie kein schöneres ein, muss ich sagen. Klasse, super. Gerne öfters machen, gerne öfters auch mal versuchen, so einen direkten Freistoß. Und ja, vielleicht klappt es dann nochmal. Vielleicht schießt auch nochmal ein anderer so ein Tor oder so ein ähnliches. Ich würde es mir sehr wünschen.
Ja, definitiv. Und da hast du halt auch wieder gesehen, wenn es aus dem Spiel eben raus nicht funktioniert, wir hatten ja die ein oder andere Abschlusssituation, die wollte aber nicht so bis dahin, dann musst du es halt mal über den ruhenden Ball machen. Und die Qualität haben wir. Und ja, so ist es dann eben passiert, dass du dann 1-0 in Führung und auch mit einem 1-0 in die Halbzeit reingehst. Und ja, das war wirklich, wie du sagst, ein sehr, sehr schönes Tor. Vielleicht das Tor der Saison, das kann gut sein. Und ich bin mal gespannt, was er daraus mitnimmt, weil das muss ja für Kevin Stöger auch was bewirken. Ne? Also dem muss das ja auch sehr viel bedeuten, dass er auch sieht, dass er genau dieses Tor so schießen kann in einem so wichtigen und schweren Spiel. Das muss man ja auch sagen. Das war ja ein 6-Punkte-Spiel für uns. Und ja, dann bist du natürlich voll da. Und alles in allem, fand ich, hat er auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Das hätte mich jetzt nochmal gefragt, wie du ihn gesehen hast. Okay, sehr gutes Spiel. Fand ich jetzt nicht immer. Ich fand, er hatte auch in diesem Spiel wieder einige falsche Entscheidungen getroffen, einige Abspiele, die nicht zum Mann kamen. Ich habe gelesen in der RP, er hatte 24 Fehlpässe. 24 Fehlpässe. Wahnsinn. Also daher, das Tor war super. Er hat auch einige gute Aktionen gehabt, aber er hat, finde ich, immer noch nicht so ganz den Mittelweg gefunden, ein Spielmacher zu sein, sichere Pässe zu spielen und Risikopässe. Also diese Balance hat er vielleicht immer noch nicht. Aber es wäre jetzt auch total unfair, nach so einem coolen Tor ihn jetzt hier in den Boden zu rammen. Überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, da geht noch mehr. Und für mich war es eine befriedigende Leistung. Und vielleicht ist das der Ausgangspunkt, dass er jetzt wirklich nochmal richtig durchstartet. Der dürfte auch gesetzt sein, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, er hat noch einige Luft nach oben.
Ja, also ich denke, mehr geht immer. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Statistik dann anhört, die du gerade gesagt hast, 24 Fehlpässe, das ist natürlich erstmal erschlagend. Also das ist sehr viel. Ich kann mich aber an einige Szenen erinnern, wo er wirklich auch den riskanten langen Ball spielen wollte auf Bulin und Moya, wo du sagst, ja, das sind natürlich auch Bälle, die sind unfassbar schwer. Und dann muss dann auch der Laufweg stimmen, dass die überhaupt ankommen können. Was mir bei ihm sehr extrem auffällt in den letzten beiden Wochen, auch gegen Bayern, ist, dass er dieses, für mich zumindest mal, vom Gefühl her nicht mehr diesen Zauberfußball spielen möchte. Also ich habe jetzt schon länger keine Chipbälle von ihm gesehen. Auf der anderen Seite hingegen, Daniel Sinani hatte so eine Situation, da sagte ich zu Philipp, Mensch, das ist doch unser Kevin Stöger. Also das war so eine Situation im Umschaltspiel oder eine gute Chance für St. Pauli, wo Sinani den Ball mit diesem Chipball nach vorne chippt, der Laufweg nicht kommt und das sieht einfach richtig blöd aus, weil du den ja verschenkst. Und das macht er jetzt schon länger nicht, finde ich. Und ja, ich habe kein Problem damit, wenn sie sich zutrauen, einen langen Ball zu spielen und der kommt nicht an. Es kann nicht jeder Ball ankommen. Und da kann er sich jetzt wegen mir von Woche zu Woche ein bisschen steigern. Und dann werden wir noch diese Saison viel Freude an dem haben. Ich sehe das auch so, dass der gesetzt sein wird. Ich bin mal gespannt, wie die Formation nächste Woche ausschauen wird, wenn Rocco wieder da ist. Derby. Mhm. Also, aber gerade weil es das Derby ist, da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, gehe ich schon stark davon aus, dass so ein Mentalitätsspieler wie Stöger auf jeden Fall in der Startelf sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht einer von den beiden jüngeren Spielern in der Offensive, Moya oder Bulin, sich auf der Bank wiederfinden werden. Aber ja, da werden wir dann gleich drüber sprechen.
Ja, du brauchst ihn auch für die Standards. Ne? Also vor allem, wenn Onora jetzt nicht drin ist, also von den und Reitz auch nicht, du brauchst ihn definitiv für die Standards. Das hat man ja auch gesehen. Und alleine deswegen, ne? Ecken, Freistöße, ne? Da hat er schon eine ordentliche Präzision und eine Geschwindigkeit in seinen Bällen. Also daher, ich tippe mal, wir können da gleich drauf gucken auf Köln, ne? Aber ich tippe mal, dass da eher andere Leute dann nicht mehr in der Startelf stehen werden.
Ja, genau, da reden wir dann gleich drüber. Auf jeden Fall war Kevin Stöger der Mann der ersten Halbzeit, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wir sind dann eben mit dem 1-0 in die Halbzeit reingegangen. Und ja, sind auch relativ gut aus der Halbzeit wieder rausgekommen. Es gab dann für mich persönlich relativ früh einen Doppelwechsel auf unserer Seite. Denn in der 57. Minute wurden gleich zwei Personalien ausgewechselt. Zum einen Jens Kastrop, für den kam Ulrich. Und eben Moya, für den dann Franck Honorat gekommen ist. Denkst du, Holger, dass das Belastungssteuerung ist oder dass er da die Spieler einfach irgendwie ein bisschen schonen will mit dem Ausblick auf Köln? Oder warum wechseln wir da so früh? Weil du hast das 1-0 im Rücken und da fand ich es doch schon erstaunlich, dass wir gleich doppelt wechseln so früh. Oftmals fordern wir frühe Wechsel und sie kommen dann nicht. Und jetzt hat es mich wirklich erstaunt, muss ich sagen.
Also bei Castrop sehe ich den Wechsel aufgrund der Leistung. Also ich finde, das war eine solide Leistung von Jens Castrop, aber das war jetzt nicht überragend. Also ich habe jetzt nicht so viele Aktionen gesehen, wo ich sagen würde, boah, der hat jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt. Deswegen glaube ich einfach, da hat er dann Lukas Ulrich gebracht, um nochmal da was Frisches reinzubringen. Und bei Honorar gegen Moya ist es, glaube ich, ganz klar auch nochmal ein Zeichen so, dass Honorar schon auch gesetzt ist eigentlich, dass er ihn jetzt mal eine Pause gegönnt hat, dass wir diese Dynamik dann für die letzte halbe Stunde noch gut gebrauchen können. Und auch im Moya muss ich erst noch so an die Geschwindigkeit und an die Zweikampfhärte gewöhnen. Und der ist sehr viel gelaufen, war mit Sicherheit auch ein bisschen platt und deswegen war das schon ein ganz guter Wechsel. Und wenn ich Honorar einwechsel, dann wechsle ich hier den nicht in der 80. Minute ein. Das bringt auch nichts, ne? Und das ist ja taktisch auch hinterher voll aufgegangen. Genau die Szene hinterher, die wichtig war in der zweiten Halbzeit, war eine typische Honorarszene. Und da hat man ja gesehen, wenn man diese Dynamik auf den Platz bringt mit Skelly, mit Honorar und sie rücken dann wirklich konsequent nach, also beziehungsweise Skelly, der auch den Ball mal nicht verloren gibt, ne, dann ist das schon ein Fund, was wir da haben.
Auf jeden Fall. Also mit der Einwechslung hat Polanski alles richtig gemacht. Und ja, sprechen wir über die Szene, die du gerade angesprochen hast, das 2 zu 0. Gerade eben haben wir es schon kurz thematisiert. Joe Skelly, der da den Ball eben nicht aufgibt, dem langen Ball hinterherrennt, es dann diesen ja obligatorischen Zweikampf, nenne ich ihn mal, gibt, den es dann so oft gibt und der Verteidiger den Ball einfach in die Torauslinie laufen lassen möchte. Und genau das war, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Skelly bleibt da in der Szene drin. Der Verteidiger, der im Zweikampf ist, hat sich verkalkuliert. Und vor allem der Verteidiger hinten dran, Ando war das, glaube ich, der hatte mit dieser Szene schon komplett abgeschlossen, weil der auch davon ausging, der Ball geht ins Aus. Und Skelly hält ihn dann nochmal im Spiel und kann ihn nochmal auf Honorar zurücklegen, der den dann natürlich mit links wunderbar ins lange Eck reinspielt und dann steht es 2-0. Und genau das war der Moment, wo du dann auch mal wieder gesehen hast, wie einfach es ja eigentlich sein kann. Ne? Also mit der richtigen Einstellung. Genau das ist die Einstellung, die du brauchst. Du musst immer dran glauben, den Ball zu gewinnen, den Ball für dich zu ja, erobern zu können, ihn im Spiel zu halten. Und das war eben die Kombination, die es ausgemacht hat. Du bleibst in der Situation, in der Szene drin. Und machst dann quasi den Deckel schon drauf, weil mit dem 2-0 und mit dem, was wir von St. Pauli bis dahin gesehen haben, war das ja schon sehr viel Erleichterung, oder? Weil du, also ich
Deckel
weiß nicht, wie
drauf.
es, genau, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach dem 2-0 hatte ich keine Angst mehr, dass wir das Spiel nicht gewinnen werden.
Nee, überhaupt nicht. Also da war der Deckel drauf. Die St. Paulianer haben jetzt auch keinen Angst und Schrecken verbreitet. Also was hatten die für Chancen? Also wir haben es eben aufgezählt, die Chance in der ersten Halbzeit, wo Nicolas so grandios gehalten hat. Das war doch die einzige wirklich. Und die hatten noch mal eine in der allerletzten Sekunde oder allerletzten Minute, wo Irvine noch mal freistand und hätte das
Ja.
2-1 machen können, was jetzt uns auch nicht wehgetan hätte. Ansonsten war das schon ein relativ harmloser Gegner. Und unsere Dreierkette und auch das defensive Mittelfeld hatten da wirklich alles im Griff, haben die Sache auch gut abgelaufen. Und da war wenig Dramatik von unserer Seite, ne? Und diese Schlafmützigkeit, die wir ja oft auch bei unseren Spielern in den letzten Monaten gesehen haben, die war halt nicht mal da, sondern da war eine Frische da, eine geistige Frische da. Und das hat dazu geführt, dass man mal die Schlafmützigkeit bei den St. Paulianern angesehen haben, ne? Die
Genau.
einfach nicht mit in den Zweikampf gegangen sind, stehen geblieben sind, zugeguckt haben. Und wir hatten am Ende halt auch noch ein bisschen Glück, dass der Schuss von Honorar auch leicht abgefälscht war. Ja, und das ist es halt, ne? Was wir jede Woche auch sagen, wenn man ein bisschen das Glück zwingt, wenn man proaktiv ist, wenn man dynamisch reingeht, die Zweikämpfe annimmt, ne, dann belohnt man sich auch. Auf jeden Fall gegen solche Art von Gegner. Gegen Bayern reicht das dann auch nicht, aber es reicht definitiv gegen St. Pauli, gegen Union und ich glaube auch in 2 Wochen gegen Heidenheim zum Beispiel.
Ja, und diese Aussage von dir, die kannst du ja theoretisch auf beide Tore gerade legen, ne? Also du musst natürlich auch beim 1 zu 0 dann den Mut haben, den direkten Abschluss aus dieser Distanz zu suchen und dir das dann zuzutrauen. Wie oft haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass du das irgendwie versuchst, mit einer Variante auszuspielen, die dann irgendwo versandet, im schlimmsten Fall sogar in einem Konter nochmal endet. Ne? Also all das haben wir schon gesehen. Und ja, du bleibst da drin, du traust dir das zu und erzwingst dieses Glück. Und genau so muss es sein. Es ist auch schön, dass wir uns das dann endlich zutrauen, dass wir das machen, dass wir in den Situationen drin bleiben. Das sind so typische Situationen, wo ich sonst sagen würde, die laufen gegen uns. Ne? Also, dass du sagst, ein Elvedi an einem gebrauchten Tag, der will den Ball da wegverteidigen und dann bleibt er im Spiel gegen uns. Und ja, jetzt waren wir auf der anderen Seite und haben das wirklich bravourös gemacht. Und ja, du hast es angesprochen, hinten raus ist nicht mehr viel passiert. Es gab noch diese eine Situation von Irvine. Und dann war es das aber gewesen. Wir selbst hatten nochmal die Chance auf das 3:0. Ne, das musst du eigentlich auch machen. So ehrlich müssen wir auch sein. Also gerade mit Blick auf die Tordifferenz wäre das auch nochmal wichtig gewesen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben ein souveränes 2:0 gesehen, mit einer Leistung, wo wir sagen, ja, das war in Ordnung, da lässt sich drauf aufbauen. Gerade wenn wir jetzt eben auf die Gegner in den nächsten Wochen nochmal blicken. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann eben weitergehen wird. Ich meine, der nächste Gegner, der hat es jetzt nochmal in sich, auswärts in Köln. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber danach hast du dann zu Hause Heidenheim und ja, da kannst du eigentlich gut nachlegen.
Ja,
Ja.
absolut. Also wir hatten hinten raus noch zwei, drei gute Chancen. Maschino hat zwei, glaube ich, mindestens. Auf jeden Fall eine. Nee, wenn nicht sogar zwei, hat er leider nicht gemacht. Und dann war ja noch die Chance von Honorar gegen Pfosten, die ja leider nicht gezählt hat wegen Abseits, aber die auch nicht, ge nee, die hat nicht gezählt wegen einem Foul von Ulrich. Das war natürlich auch eine ziemlich dumme Szene, muss ich sagen. Ne? Aber
Das
gut, am
stimmt.
Ende war es eh Pfosten und nicht spielentscheidend. Alles gut.
Ja, da wollen wir uns jetzt nicht beklagen. Wie gesagt, wir haben die Punkte zu Hause behalten. Wir haben vor allem auch die Null gehalten. Das ist auch wichtig. Mo Nicolas, der jetzt zum 10. Mal eine weiße Weste behält, ne, also muss man auch sagen, ist damit in der Statistik der weißen Weste auf Platz 2 geklettert. Also nur Gregor Kobel hat häufiger zu Null gespielt. Und ja, das ist ja auch eine sehr gerechtfertigte und auch eine wunderschöne Statistik für Mo Nicolas. Denn es steht ja eine WM bevor und wer weiß, also vielleicht hat er da irgendwie nochmal die Chance, in den Kader reinzukommen und wenn es nur als dritter Torhüter ist. Aber verdient hätte er es auf jeden Fall.
Ja, also die Leistungen von denen sind seit Wochen, Monaten konstant. Ich kann mich gar nicht mal an einen Patzer von ihnen erinnern. Vielleicht mal einen Ball, einen Abstoß oder einen Ball zum Mitspieler, den er dann nicht richtig reinbringt, der dann leicht ins Aus geht. Aber diese Probleme haben, glaube ich, ganz viele Torhüter. Aber er ist immer noch irgendwie so unterm Radar. Ne? Ich weiß nicht, mit dir, manchmal werden mir auch so Statistiken eingespielt, die Torhüter mit dem höchsten Marktwert in Deutschland. Also da tauchen dann teilweise Namen aus der zweiten Liga auf und Mo Nicolas nicht. Also das verwundert mich schon manchmal sehr. Also dass er immer noch unter dem Radar ist, das heißt, glaube ich, leider auch, dass er noch nicht so diese große Lobby hat vielleicht in Deutschland und die braucht er bei Nagelsmann eigentlich. Bin gespannt, was sich da noch tut.
Ja, das stimmt, aber die Statistik gibt ihm recht, ne? Also er bringt gute Leistung, er spielt nicht umsonst. Also man muss ja wirklich sagen, Nicolas ist ja einer, der die Null auch festhält, ne? Also nicht, dass dann vorne dran sauber wegverteidigt wird, sondern der hat ja immer viele spielentscheidende Szenen, die er dann für sich entscheiden kann. Und das muss eigentlich beim DFB auch gesehen werden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der da nicht auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber ja, es sind ja noch ein paar Wochen, bis die WM beginnt. Ist noch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal, wie es dann eben ausschaut, wenn der Kader berufen wird. Und ja, damit, Holger, würde ich sagen, machen wir mal den Haken an das Spiel, schließen wir damit mal ab. Wie gesagt, war ein 6-Punkte-Spiel. Unheimlich wichtig für uns, dass wir das gezogen haben, dass wir die Punkte zu Hause behalten haben und ja, mit Pauli eben einen direkten Konkurrenten geschlagen haben, der damit hinter uns bleibt. Und ja, jetzt möchte ich mit dir über was reden, über ein Thema, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, also an alle Zuhörer da draußen. Wir versuchen in Zukunft immer auf besondere Themen einzugehen, in einer neuen Kategorie. Bisher kennt er das ja so, dass wir immer das Spiel thematisieren und dann das nächste Spiel thematisieren. Und ja, jetzt führen wir einen sogenannten Schauplatz der Woche ein, wo wir einfach mal über Themen sprechen wollen, die uns besonders aufgefallen sind. Das muss jetzt gar nicht mal direkt am Spiel hängen. In dem aktuellen Fall hängt es das tatsächlich, weil ja, es ein sehr, sehr interessantes Interview von Kevin Stöger gab, Holger, der ja sagte, Freistöße wurden trainiert. Und ich weiß nicht, hast du das Interview gesehen?
Ja, ich habe das Interview gesehen, ja.
Sehr gut. Ich fand die Frage ganz nett von der Moderatorin, die ihn dann darauf angesprochen hat. Und er sagte, ja, er trainiert diesen Schuss sehr häufig. Und ja, da geht vielleicht einer von 10, aber die nächsten 9, die interessieren mich jetzt mal gerade überhaupt gar nicht. Und da hat er natürlich recht mit, oder?
Ja, absolut. Also für mich war das auch ein super Interview. Das passte natürlich nach dem Traumtor und vor allem, als er dann sagte, dass die Freistöße, die er geübt hat, in der Woche bodenlos waren.
Ja, genau.
Also richtig, richtig verkackt hat er sie und macht das Ding dann so gnadenlos gut rein. Also ja, sehr schön. Also für mich wirklich dann Spieler des Spiels und vielleicht Tor der Saison und auch noch ein ziemlich gutes Interview dann hinterher.
Ja, das stimmt. Also Tor der Saison aus unserer Brille auf jeden Fall, ne? Also ein schöneres Tor von unserer Borussia haben wir noch nicht gesehen. Das ist definitiv so. Und ja, die Wortwahl, ich musste da auch schmunzeln, als er das sagte, dass das eben alles bodenlos war, was er da im Training abgeliefert hat. Aber wir wissen ja, wie es ist, ne? Also eine verpatzte Generalprobe ist ja immer ein guter Indikator eigentlich.
Ja.
Und ja, von daher kann er gerne dran anknüpfen. Aber vielleicht mal losgelöst von Borussia. Wir beide haben da eben schon ganz kurz drüber gesprochen. Es gab ja auch wieder am Spieltag, der Spieltag ist ja noch nicht zu Ende, muss man auch sagen. Vielleicht kommt ja noch was, aber es gab ja auch wieder etliche Situationen an diesem Spieltag, wo der VAR und die Schiedsrichter im Fokus standen. Und ja, allen voran eben in dem Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München. Da war ja ordentlich was los gewesen. Zwei Platzverweise für die Bayern. Ein aberkanntes Tor, beziehungsweise zwei aberkannte Tore. Und ja, Holger, ich weiß nicht, hast du die Szenen gesehen?
Ja, ich habe die Szenen gesehen beim Spiel Leverkusen gegen Bayern. War sehr turbulent. Diesmal hat die Bayern ein bisschen mehr erwischt als den Gegner. Wir haben ja letzte Woche noch gesagt, dass die Bayern, also meiner Meinung nach, des Öfteren auch bevorteilt werden, was das angeht. Also Uli Hoeneß sieht das völlig anders.
Ja.
Hat die schlechteste Schiedsrichterleistung jemals, glaube ich, ausgelobt gestern im Interview. Ja, das war schon schwierig. Also da waren schon Szenen dabei, die auch wirklich schwierig sind und wo der VAR da mal eingreift und auch mal nicht eingreift. Ne? Und
oder nicht
zeigt,
eingreifen
dass,
darf.
Oder nicht eingreifen darf. Das zeigt das ganze Dilemma, was wir hier jede Woche besprechen. Und es stärkt die Schiedsrichter nicht wirklich, muss man sagen. Ne? Und es versteht mancher auch dann wieder nicht. Da waren ja so viele Szenen, die wir auch kennen. Das Abseitstor von Hofmann, was so monsterknapp war. Ne? Das, die Schultergeschichte mit Kane. Wo man denkt, naja, aus Realgeschwindigkeit fällt mir das nicht auf. Okay, wenn ich es mir 100 Mal der Zeitlupe angucke, ja, dann ist das natürlich Schulter, dann die vermeintliche Schwalbe von Diaz, ne, wo ich auch zuerst gedacht hätte, ja, also der fällt mir da ein bisschen doch zu sehr oder nimmt den zu sehr an und dann sieht man doch eine Berührung am Ende und er fliegt vom Platz. Also es war ein großes Durcheinander und es stärkt den VAR nicht wirklich, also daher, oder es stärkt die Schiedsrichter nicht wirklich, dass es den noch gibt und ja, jede Woche ein anderes Spiel, was man mit dem VAR in Verbindung bringen kann und argumentieren kann, dass er nicht unbedingt dazu beiträgt, dass das Spiel dann auch gerechter wird.
Ja, was es ja werden soll durch den VAR. In Frankfurt gab es eine ähnliche Situation wie bei Hofmann. Da gab es auch ein verdammt knappes Abseits. Und eine Szene bei dem Bayern-Spiel hast du jetzt gar nicht angesprochen. Das war das Tor von Jonathan Tah, der ja,
Ja,
mit der Hand, mit
mit
dem
der Hand.
Arm am Ball war, danach aber mit dem Fuß quasi das Tor erzielt hat. Und ja, da gab es schon sehr, sehr viele strittige Situationen und Entscheidungen. Und der Schiedsrichter selbst hat danach im Interview gesagt, also zumindest mal auf den Platzverweis von Luis Diaz geblickt, dass er diese Entscheidung so nicht mehr treffen würde. Also er würde da nicht nochmal eine gelbe für ziehen. Aber der VAR sich einfach nicht melden darf in dem Moment, weil der VAR darf nicht bei Gelb-Rot kommen.
Ja,
Und
richtig.
da stelle ich mir die Frage, Holger, was soll das denn? Also es geht um
Das
einen
wollen sie auch
Platzverweis.
ändern.
Ja, es,
Das wollen sie,
genau,
glaube ich, auch ändern nächstes Jahr,
das
ne?
muss auch geändert werden, weil ein Platzverweis hat nun mal Konsequenzen auf das weitere Spiel oder den weiteren Spielverlauf. Gerade wenn du sagst, vorher gab es ja eine Glattrote, also die waren ja sowieso schon in Unterzahl und kriegen da noch einen runtergestellt. Also das ist schon grenzwertig, zumal du diese Szene eben nicht so bewerten musst oder kannst eigentlich. Aber ja, wir wollen hier jetzt keinen Bayern- oder keinen Schiedsrichter-Podcast draus machen, aber es sind leider immer wieder Themen, wo wir von Woche zu Woche in der Bundesliga drüber sprechen müssen, die natürlich dann am Ende des Tages auch maßgeblich ja, einen Einfluss auf die tabellarische Situation haben. Ne? Weil wenn du dir jetzt vorstellst, das wäre irgendwie ein Spiel unten im Abstiegskampf, also ist ja jetzt vielleicht am Freitag gerade ein gutes Beispiel, Gladbach gegen Pauli, wo du sagst, da geht es um richtig viel. Und da hast du dann solche Entscheidungen, das darf halt eigentlich nicht sein. Und ich bin mal gespannt, wie die Regeländerung ausschauen wird und wie der VAR sich zukünftig verhalten wird. Aber ja, wir alle sind uns, glaube ich, einig. Also so wie der VAR aktuell angewendet wird, ist er nicht gerade eine Bereicherung für den Fußball. Ja, und damit, Holger, würde ich sagen, gucken wir mal eins weiter, um genau zu sein. 6 Tage weiter in die Zukunft, wenn es dann eben kommenden Samstag heißt, 15:30 Uhr, Gladbach fährt in die verbotene Stadt und spielt in Müngersdorf. Ja, die Kölner, die ja gestern Abend das Topspiel hatten, was mich so ein bisschen gewundert hat, um ehrlich zu sein. Also, wenn du sagst, du hast Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München, Topspiel ist dann aber HSV gegen Köln. Ja, zwei Traditionsvereine, aber Topspiel weiß ich nicht. Da lag es für mich
Oh.
eigentlich auf der Hand.
Ich tippe mal auf jeden Fall eine Top-Einschaltquote, ne? Mit den beiden
Ja,
Fanlagern, die riesengroß sind
mit Sicherheit.
und die können ja auch nicht wirklich jede Woche Bayern zeigen, muss man auch mal sagen. Also die
Aber du
würden
weißt
es
doch, wie es
natürlich
ist.
am liebsten, ne? Würden es am liebsten, aber daher, mich hat es auch ein bisschen gewundert, aber ich fand es ganz gut. Also das Spiel war auch, ne, wie viele Spiele von Mannschaften, die da unten drin stehen, nicht sehr schön, nicht so, ne, ähnlich wie unser Freitagsspiel, was auch nicht so schön war, muss man ganz ehrlich sagen. Es war teilweise wirklich hart mit anzusehen. Aber ich finde es absolut in Ordnung, wenn so zwei Traditionsmannschaften gegeneinander spielen mit so einer großen Fanbase, dass man das auch mal um 18:30 Uhr dann abspielen lässt.
Ja, definitiv. Wenn es um die Einschaltquote geht, dann hätte das Topspiel ja sowieso anders heißen müssen, nämlich TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg. Ne? Also da hätte das ja normalerweise dann das Topspiel sein müssen, weil das guckt sich ja keiner an. Naja, lassen wir das. Aber apropos, wenn wir gerade darüber sprechen, ich weiß nicht, ob du die Ergebnisse am Samstagnachmittag verfolgt hast. Ich kam da tatsächlich kurzzeitig ins Schwitzen, als ich gesehen hatte, dass Wolfsburg sehr, sehr lange
Ja,
1 zu 0
ja.
geführt hat in Hoffenheim. Und ich mir dann nur dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Also die werden doch jetzt nicht in Hoffenheim gewinnen. Und hinten raus ist dann zum Glück das 1-1 gefallen. Und das war dann auch, glaube ich, der Endstand des Spiels. Letzte Woche haben wir hier drüber gesprochen. Ein Unentschieden bringt dich überhaupt nicht weiter und ist natürlich in der Situation von Wolfsburg ein absoluter Nackenschlag gewesen. Ich bin mal gespannt, wie die damit umgehen werden, wie die das verkraften. Aber ja, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich drauf gehofft habe, dass Hoffenheim ein Tor schießt.
Ja, das war aber ganz gut für die Moral, glaube ich, von Wolfsburg. Und die spielen nächste Woche, spielen sie zu Hause gegen Bremen. Und in der Verfassung, wie Bremen gerade ist, die haben nämlich eben verloren. 2-0
2-0
zu
gegen
Hause gegen
Mainz.
Mainz, ne? Glaube ich, dass das sogar machbar ist. Und daher war das schon für die vielleicht jetzt der eine Punkt ist nicht das, was sie sich erhofft haben, aber für die Moral ist das schon, glaube ich, nicht schlecht. Und Herr King weiß ja auch, wie es geht, dass so eine Mannschaft dann zusammenrückt, die Reihen schließt und die sind für mich, sind die ehrlich gesagt jetzt noch nicht abgeschlagen, aber ich sehe nach wie vor Bremen tief drin, auch durch dieses, auch wenn sie ein kleines Zwischenhoch hatten. Aber ne, man sieht, also jede Woche die Ergebnisse schlagen mal in die einen, das Pendel schlägt mal in die eine Richtung aus, dann in die andere Richtung. Und ja, also mit 2, 3 Siegen bist du da schnell auch raus. Und da sind wir eigentlich jetzt schon beim Spiel gegen Köln, ne?
Ja, ganz genau. Also du hast es gerade angesprochen, Mainz hat 2-0 verloren zu Hause gegen Mainz. Das hätte ich nicht gedacht. Bestätigt
Bremen, pardon.
aber ja so ein bisschen die Form von Bremen. Und das wird nächste Woche für die auch genauso ein 6-Punkte-Spiel wie für uns jetzt gegen Pauli. Ne? Also das wird ein wegweisendes Spiel. Und da werde ich auch sehr, sehr interessant drauf blicken. Aber ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf uns, weil in der verbotenen Stadt wird es sehr viel interessanter werden, weil wir da eben zu Gast sind und natürlich die Punkte entführen möchten. Und ja, Köln, die, wie eben angesprochen, gestern Abend das Topspiel hatten beim HSV und dort unentschieden gespielt haben, 1:1. Ich habe vom Spiel nichts gesehen, weil interessiert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Hast du irgendwas mitgenommen? Hast du irgendwas gesehen vom Spiel, Holger?
Ja, ich habe das Spiel sogar gesehen. Ja, also wie gesagt, ne, war ein Niveau, wie wir das jede Woche sehen von Mannschaften, die da unten drin stehen. Ich nehme uns da gar nicht aus. Also das geht dann letztendlich rauf und runter. Und wer den entscheidenden Fehler macht, kassiert ein Tor. Und so war es in diesem Fall halt auch. Und also ich glaube, der HSV, der kann da schon einiges mitnehmen. Die haben schon gut gepunktet und es war, glaube ich, für Köln zu wenig. Also Köln mü müsste eigentlich jetzt mal gewinnen. Und ich glaube auch, dass der Trainer ein bisschen angeschossen ist. Und wenn die nicht gewinnen gegen uns am Samstag und wenn wir da gewinnen am Samstag, ich glaube, dann sehen wir die nächste Trainerentlassung. Weil so kann es bei Köln auch nicht weitergehen. Die rutschen da immer mehr rein. Und das ist kein schöner Fußball, den die spielen. Ja, also ja, es ist für die definitiv ein Existenzspiel, glaube ich. Und die müssen das gewinnen. Und denen wird auch nicht ein Unentschieden reichen. Uns reicht eher ein Unentschieden. Wir halten die dann auf Distanz. Das ist für uns okay, vor allem, weil wir danach Hoffenheim haben. Aber Köln muss definitiv gewinnen. Und dementsprechend, das muss die Mannschaft wissen. Und so muss unsere Mannschaft dann auch eingestellt sein.
Ja, auf jeden Fall. Also auch das wird wieder ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden. Auch wieder ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn du jetzt einfach mal auf die Tabelle blickst, also du hast es gerade schon richtig angesprochen, mit einem Unentschieden könnten wir da theoretisch gut leben, Köln nicht, weil die bleiben hinter uns, sind immer noch da unten drin. Aber ein Sieg wäre natürlich, ja, Gold wert, machen wir uns nichts vor. Zum einen, weil du da den Trainer kegeln kannst, zum anderen, weil du die hinter dir lässt, beziehungsweise den Vorsprung nochmal deutlich ausbaust. Und ja, von daher ist es eigentlich verdammt wichtig, dass wir diesen Dreier ziehen. Ich bin jetzt mal gespannt, was Köln unter der Woche macht. Also ich hoffe doch jetzt mal nicht, dass die diese Woche den Trainer noch werfen, um dann vielleicht mit dem Trainereffekt ins Derby reinzugehen. Ich bin gespannt, was passieren wird. Es wird auf jeden Fall so oder so, egal ob mit oder ohne neuen Trainer, ein wichtiges Spiel werden. Unabhängig davon, was die Kölner machen, das interessiert uns ja sowieso nicht. Was mich dann aber doch interessiert hat, ich habe das nur in der Statistik hinten rausgelesen oder in der Push-Benachrichtigung beziehungsweise mitbekommen, war, dass es noch eine relativ dämliche, unnötige gelbe Karte gab, weil in der 98. Minute ein Kölner, der eigentlich Start spielt, sich die fünfte gelbe abgeholt hat und somit fürs Derby ausfällt. Die Rede ist von Sebulonsen,
Ja,
der ja gesetzt
98.
ist. Genau, 98. gab es da gelb, war die fünfte. Und die Kölner, die ja aktuell sowieso so ein bisschen Defensivsorgen haben. Also ich bin mal gespannt, wie sie das kompensieren möchten. Und wer weiß, vielleicht spielt uns das in die Karten, dass dann unsere Offensive, und darüber würde ich jetzt ganz gern mit dir sprechen, Holger, da zum Zug kommt und Räume entstehen werden. Wenn wir jetzt mal auf den nächsten Gegner blicken, wir haben das gerade eben schon mehr oder weniger angeteasert. Ich denke, dass Honorar wieder zurückkehren wird, das wird gesetzt sein, oder?
Ja, gehe ich von aus. Also ich gehe davon aus, dass er spielen wird und dass das zu Lasten von Moja gehen wird, tippe ich mal.
Glaube ich auch. Also ich glaube, der Schlüssel in der Offensive wird da nächstes Wochenende definitiv Erfahrung heißen. Deswegen wird die Entscheidung, glaube ich, auch pro Bolin ausfallen. Der hat international gespielt, der ist noch mal ein paar Jährchen älter. Und mit Moya hast du, wie gesagt, einen jungen Spieler, der dann von der Bank noch mal kommen kann und auch noch mal was bewegen kann.
Ja, ich bin mir da aber nicht so sicher, ob Bolin auch spielt, weil wenn wir überlegen, dass der Rocco noch reinrückt und Stöger drin bleibt, dann müssen wir noch einen zweiten rausnehmen, weil Castrop kann ich mir nicht vorstellen, dass der rausgeht. Das hieße dann, dass eigentlich Bolin und Moja beide rausrotieren für Rocco und Honorar.
Kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen. Also glaube
Nee?
ich dahingehend nicht, weil dir dann die Offensive wieder ein bisschen wegbricht. Also wenn du sagst, klar, Moya und Honorar, die tauschen 1:1, du wirst Tempodefizite haben, wenn du Stöger eins nach vorne schiebst. Also von daher bin ich wirklich sehr gespannt, was passieren wird, wer rausgeht. Vielleicht sehen wir auch Kastrop weiter vorne. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass der eins nach vorne geht, gerade wegen der Intensität. Das haben wir auch schon häufiger gesehen von ihm, dass der dann vorne hinter Tabakovic auf dem linken Flügel steht. Aber ja, ich glaube da nicht so ganz dran.
Ja, ich weiß nicht, ob er nicht wirklich sehr defensiv rangeht. Also ich habe ja letzte Woche wieder mal was gesagt, dass man merkt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe vom Fußball, weil ich habe gesagt, wir werden diesmal mehr Ballbesitz haben, was wir ja auch nicht hatten, sondern es gab ja 60-40 für St. Pauli. Also da habe ich mich ja wirklich komplett getäuscht. Und ich glaube, dass diese Taktik auch gegen Köln wieder kommen wird, weil im Hinspiel war die auch so, dass wir dem Gegner den Ball überlassen. Und daher glaube ich schon, dass er das de defensiv, sehr stark defensiv interpretiert. Und das würde dann in der Tat zu Lasten solcher offensiven Spieler wie Bodino Mooya gehen, glaube ich. Ja, aber ey,
Das
wer
stimmt.
weiß, ne? Wer
Das
weiß, ob
stimmt.
Stöger vielleicht dann doch rausgeht und doch den Platz nicht sicher hat, ne? Irgendwie, ja, also Rocco wird definitiv reinkommen. Alles andere wird mich sehr überraschen. Und oder Honorar kriegt nochmal eine Pause, weil man gesehen hat, dass es funktioniert gegen St. Pauli, wenn man ihn in der 57. einwechselt, ne? Dass er dann natürlich noch mehr Gas geben kann. Kann auch
Ja,
sein.
glaube ich aber nicht. Also ich denke, Honorar wird noch mal Start spielen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass Skelly rausrotiert wieder, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ja, aber dadurch die rechte Schiene anders besetzt wird. Und du dann sagst, du lässt vorne einen von den jungen Schnellen noch mit drin, dass du eben mit Honorar und mit Bolin oder Moya das Tempo drin hast, in die Konter reinzufahren. Ja, du hast absolut recht. Also auswärts werden wir jetzt, glaube ich, nicht gerade dominant gegen Köln sein. Wir haben im Hinspiel den Ball schon abgegeben und werden wahrscheinlich auch jetzt im Rückspiel auf die Konter setzen. Aber wie willst du die Konter spielen, wenn du eigentlich nur einen schnellen Spieler auf dem Platz hast? Also dann hast du wieder genau das Thema von vor einigen Wochen, dass du berechenbar bist und jeder weiß, na, ich muss nur den Honorar irgendwie rausnehmen und dann wird das nichts. Ja, aber es wird spannend werden. Also
Jetzt brauchen wir wieder den Andi hier, ne?
Genau,
Wer
jetzt
könnte
brauchen wir
das
Andi
Rätsel
wieder.
lösen? Ja.
Genau, unseren Trainer. Ja, ich bin mal gespannt. Also, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und vor allem auch ein sehr wichtiges Spiel werden. Und ja, darüber werden wir dann nächste Woche nochmal quatschen, wenn das Derby gespielt ist. Und ja, was soll ich sagen, Holger? Mein Derby-Siegerschal, der hängt da oben immer noch und der bleibt da auch schön hängen. Ich bin da guter Dinge. Und ja, damit würde ich sagen, gucken wir mal zu unseren Tipps. Und wie sieht's aus, Holger? Willst du beginnen? Soll ich beginnen? Was ist dir
Fang du mal
lieber?
an.
Okay,
Fang du
ja,
mal an.
also dann fange ich heute mal an. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin da guter Dinge. Ich glaube dran, dass wir die Punkte entführen können. Wäre tatsächlich mit einem Punkt schon zufrieden. Wünsche mir aber natürlich drei, das ist ja ganz klar. Und ich denke, die werden es am Ende des Tages auch. Ich glaube, dass Borussia es hinbekommt, die Kölner da so zu bespielen, dass wir die Punkte entführen werden. Und ich tippe auf einen 2:1 Auswärtssieg.
Ich tippe 0-1 auswärts für uns.
0:1 würde mir fast noch besser sogar gefallen, weil du sagst, auswärts die Null halten. Und ja, die Kölner wird es noch mal mehr ärgern. Aber Hauptsache, wir holen die Punkte mit. Und ja, damit würde ich sagen, liebe Zuhörer da draußen, an alle, die am kommenden Samstag in die verbotene Stadt fahren, kommt gut an, bringt die Punkte mit nach Mönchengladbach und dann hören wir uns nach dem Derby nochmal. Und wie immer, liebe Grüße aus dem Saarland.
Auswärtssieg und schöne Grüße aus Münster. Ciao.